Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrath, Unternehmer, Bestseller-Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmersein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst, zum Schwarzgurt-Unternehmer. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Aufnahme, zum heutigen Video. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast da, der hat mich, zumindest das Buch von Vern Harnisch, hat mich schon lang begleitet. Und dass es dann Scale Up in Deutschland gibt, habe ich natürlich auch erfahren. Aber bislang haben wir uns noch nie getroffen. Heute habe ich hier als Gast Nikolai Ladani. Erstmal herzlich willkommen.
Vielen Dank, schön hier zu sein. Danke dir.
Und du bist ja auch Unternehmer, etwa ähnlich lang wie ich. Ich habe 97 gegründet, du 96. Vielleicht erzählst du erstmal was zu deiner unternehmerischen Geschichte. Wie bist du überhaupt Unternehmer geworden? Warum?
Oh, also die erste Gründung 96, das war eher keine Eigeninitiative und Gründung, sondern ich war einfach Gründungsmitglied bei einer Initiative, wo wir mit Kollegen oder wo Kollegen von mir maßgeblich eine Supermarktkette in Südamerika aufbauen wollten. Und ich fand die Idee total genial. Und habe mich da involviert, war aber, muss ich sagen, nicht operativ selber vor Ort, aber ab dem ersten Moment dabei, auch in der Haftung, in allem drum und dran. Und mich hat dieses Handlungsnahe, diese Eigenkapitalnähe, hat mich immer fasziniert, diese Handlungsfähigkeit.
Ja. Wie kommt man denn drauf, eine Supermarktkette in Südamerika aufzubauen? Das ist ja jetzt nicht das Nächste.
Ich weiß nicht, ich interessiere mich schon seit jeher irgendwo mit für Unternehmertum, Investitionen, zu gucken, wo sind gute Opportunitäten. Ich habe damals bei der UNO in Genf gearbeitet, war beim International Trade Center und war verantwortlich für die Analyse der Wachstumsströme in Südamerika. Mhm. Und darüber habe ich dann Kollegen kennengelernt, das sind Ex-BCG-Leute, die gesagt haben, hey, wir könnten nochmal einen Supermarkt kaufen und daraus dann eigentlich einen Klon von Lidl in Südamerika aufbauen. Und ich war dann begeistert, weil ich das eben von den Handelsströmen decken konnte, konnten die dann wiederum unterstützen bei deren Entscheidung. Und dann haben wir letztendlich aus einem Supermarkt innerhalb von 7 Jahren 160 gemacht.
Okay, also auch ganz früh schon mit Scale-Up angefangen, ohne es zu diesem Zeitpunkt zu kennen.
Ja, richtig.
Und dann innerhalb von 7 Jahren, hast du gesagt, dann hast du wahrscheinlich was Neues gemacht, was anderes, oder?
Dadurch, dass ich ja nicht Vollzeit dabei war, habe ich dann 1998 habe ich bei Barings Private Equity angefangen und habe dann sozusagen das Eigenkapitalgeschäft kennengelernt, bevor es so populär war wie heute. Ja. Und war dann wieder in einer Investoren-eigenkapitalnahen Rolle und das hat mir wahnsinnig gefallen.
Ja, wenn du jetzt so beide Seiten kennst, was würdest du als den Hauptunterschied ansehen, so zwischen Unternehmerrolle einerseits und Investorenrolle andererseits? Weil damit haben wir als Unternehmer, ich glaube, da ist ganz oft ein Unverständnis von der einen in die andere Richtung und umgekehrt. Ja, wenn du beide Seiten kennst, ist ja unglaublich wertvoll.
Also ich muss sagen, ich glaube, ich bin lieber auf der Unternehmerseite als auf der Investorenseite. Klar habe ich auch Freude an Angel Investments, aber wenn man sozusagen die Return on Investments anschaut, ist es sinnvoller, das Geld aufs Sparbuch zu tun und in irgendein ETF, wenn man so die Gesamtheit anschaut. Was ich heute mehr und mehr feststelle in dem Private Equity Umfeld, das heißt, ich erwerbe oder beteilige mich an reifen Unternehmen, würde ich schon so sehen, dass das Verständnis füreinander weiter und weiter auseinandergekommen ist. Und die zwar vordergründig eine ähnliche Sprache sprechen, um ein Investment zu machen, aber weder der Unternehmer versteht, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen des Private Equity Investors. Das, ich hoffe, das würden mir jetzt die Zuhörer jetzt nicht irgendwie zum Vorwurf machen, aber ich würde schon eher sagen, dass in dem Augenblick, wenn ich einen Private Equity Fonds aufgesetzt habe, mein Ziel ist, den nächsten Fonds wieder aufzusetzen. Das heißt, das Investment ist eher nur ein Vehikel, um noch größere Volumina an Fonds aufzubauen. Mhm. Weil ein Großteil meiner Erlöse als Private Equity kommen eher aus den Fondsmanagementgebühren. Und das ist schade, dass diese Interessensgleichschaltung, die es früher noch gab in den 90er, Anfang der 2000er, dass die sich mehr und mehr auch durch die Atomisierung der heutigen Gesellschaft entfernt haben. Deshalb bin ich lieber Unternehmer.
Ja, nachvollziehbar. Also ich kenne es aus einer anderen Perspektive. Ich habe ja mit meinem ersten Unternehmen 1997 gegründet und dann auch Investoren gewonnen. Das war 2001 so. So einen Monat, nachdem die Anschläge auf das World Trade Center waren, wo eigentlich alles ausgetrocknet war, da haben wir unser Investment gekriegt.
Ui, Respekt.
Das war, ich meine, gut, da waren 1,5 Jahre Vorarbeit vorne dran und dann das noch zu Ende zu bringen, war aber trotzdem schwer in der Zeit. Und wenn ich das rückblickend betrachte, also das Unternehmen scheiterte dann im Mai 2003 und ganz ehrlich, ich habe die Investoren null verstanden und die haben mich null verstanden. Also es ging wirklich so auseinander, auch was die Interessen anbetraf und das hat es echt schwierig gemacht. Also von daher war meine Schlussfolgerung damals, okay, ich baue eigentlich nur ein Unternehmen, wo ich aus eigener Kraft wachsen kann, was natürlich nur in bestimmten Branchen geht. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, irgendeine Plattform bauen will im Internet, wo letzten Endes nur eine oder ein paar wenige Plattformen gewinnen, dann muss ich extrem schnell wachsen und dann brauche ich Investoren, geht ja gar nicht anders.
Ja, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich hatte 2011 eine IT-Firma gegründet. Okay. Ich bin aber selbst kein ITler. Und das Unternehmen ist auch gescheitert, dann irgendwann 2016, 17, 18, das war so die schlimmste Phase des Unternehmertums in der Phase, war die wichtigste Lernerfahrung, also auch die Insolvenz, die das mündete. Und ich würde sagen, die wichtigste Erkenntnis, die ich da mitgenommen habe, sind zweierlei. Das erste ist, ich habe 2011 das erste Buch mit rausgeschrieben, wo ich mit Vern Harnisch der Co-Autor war. Und ich dachte, ich bin da super schlau. Und ich bin über meine eigenen Füße gefallen, ich bin über meine eigene Hybris gefallen. Ich habe all die Prinzipien, die ich im Buch schön begeisternd dargestellt habe, im eigenen Unternehmen absolut, ich habe sie ignoriert, weil ich dachte irgendwie, ich bin ja super schlau. Das war das eine. Und das andere, und das ist für mich eine wichtige Erkenntnis, dadurch, dass ich kein ITler bin, habe ich gar keine Ahnung, was ein guter Code ist, was ein schlechter Code ist. Ich konnte gut Fundraising machen. Ich konnte auch irgendwo sagen, ja, okay, in dem App-Markt, wir hatten einen der ersten nativen App-Baukästen gebaut. Konnte verstehen, ja, das geht in die richtige Richtung. Nur, ich habe in dieses klassische System reingefallen, wo ich als Ökonom für die Rahmenbedingungen gesorgt habe. Wir haben am Ende auch 30, 40 Entwickler gehabt. Nur die Entwicklungsgeschwindigkeit, die ist kolossal runtergegangen, weil ich nicht kapiert habe, dass ein herausragender Entwickler vielleicht ein nicht so guter CTO ist. Und ich hatte immer gedacht, die fachliche Kompetenz, die kann man doch extrapolieren auf den gesamten Teambereich. Und das war so katastrophal. Unsere Entwicklungsgeschwindigkeit war am Ende mit 30 Leuten langsamer, als der Kollege noch alleine gearbeitet hat. Und da gab es eben noch eine Zäsur im Jahr 2015, wo tatsächlich einfach zappenduster war. Ich habe von meinem gesamten, auch privaten letzten Geld die ganzen Löhne überwiesen. Und meine Frau rief mich an und sagte, hey, die Karten funktionieren nicht. Ich bin gerade im Supermarkt. Was ist denn hier los? Ich habe 4 Kinder. Und das war schon eine der unangenehmsten Situationen, weil ich da eben nicht nur vor mir selber als Unternehmer meinte, gescheitert zu sein, sondern eben auch als Familienvater, als Ernährer. Aber gleichzeitig war das der Moment, wo ich mich wieder besonnen habe auf das, was kann ich denn? Und das ist letztendlich Scale-up, Menschen heranzuführen an theoretische Konzepte, wie kann ich sie ins Praktische übertragen. Und deshalb war für mich so die Erkenntnis, die ich glaube auch gerne mit anderen teile, es ist schon günstig als Unternehmer ein Unternehmen gründen, wo ich selber den Maschinenraum verstehe. Und in meiner Welt, in der Scale-Up-Welt, diese Mischung aus Organisationsentwicklung, Baukasten, Unternehmen voranzubringen, Gruppendynamik, da kenne ich jede Schraube in- und auswendig. Oh, und das tut mir gut. In dem IT-Unternehmen war ich immer ausgeliefert. Die Kollegen sagten, hey Nikolai, wieder ein Bug. Okay, keine Ahnung.
Ich habe es interessanterweise, wo du es gerade erzählst, an vielen Stellen genau umgekehrt gemacht wie du. Ich habe sozusagen, du hast ja erst mit Vern Harnisch das Buch geschrieben, das heißt, du wusstest und hast dann den Fehler gemacht. Bei mir war es in meinem ersten Unternehmen, ich habe zuerst den Fehler gemacht und dann angefangen, irgendwie Unternehmercoach zu sein. Und das Interessante ist auch, ich habe zuerst was gemacht, wovon ich was verstand, nämlich IT, da komme ich ursprünglich her. Und dann, als ich beschloss, Unternehmercoach zu werden, Seminare halt, Coaching, ich hatte ja keine Ahnung von. Also von daher, ich musste mich dann da auch erstmal reinwühlen. Aber ich glaube, das, was du sagst, dass man als Unternehmer verstehen sollte, was das Unternehmen tut oder alternativ einen Partner zu haben, der versteht, was man da tut. Aber dann muss man sich mit dem Partner super verstehen. Richtig. Das geht auch noch. Ja. Aber wenn man den Partner halt so sucht, eigentlich keine Bindung hat, der weiß, was das Unternehmen macht und man selber hängt da irgendwie außen ran als Anhängsel, das wird nicht funktionieren, glaube ich.
Nee, absolut. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ja, weil du gerade sagtest, du hättest sozusagen erst später Bernd Harnisch kennengelernt. Ich glaube, durch diese eigene, auch schwierige unternehmerische Erfahrung, habe ich dann eigentlich erst Bernd Harnisch richtig schätzen gelernt. Und bin auch gut befreundet mit ihm. Und was für uns wichtig war, ist, oder was mir auch aufgefallen ist, man kennt das ja, man liest amerikanische Bücher, die klingen im Amerikanischen super cool. Mhm. Wenn ich mir dann überlege, wie bringe ich sie zu meinen Leuten, wird es auf Deutsch plötzlich flockig. Und was mir am Herzen lag, ist dadurch, dass ich viele der Techniken dennoch in der IT-Firma angewendet habe, zu sehen, wie muss ich denn diese Denkweisen so ins Deutsche übertragen, dass sie hier anschlussfähig sind, dass sie hier die gleichen unterbewussten Prozesse ansteuern. Und deshalb ist auch die deutsche Version nicht nur eine reine Übersetzung, sondern viel stärker eine Übertragung.
Und super wichtig.
Ja.
Also ich bin ja damals eher durch, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Michael Gerber. Das Geheimnis erfolgreicher Firmen hat er ein Buch geschrieben und der hat damals diese Unterscheidung Fachkraft, Manager und Unternehmer gemacht und als ich das gesehen habe, das war wie so ein Augenöffner und ich habe verstanden, warum meine erste Firma gescheitert ist, weil ich war da nur die Fachkraft, obwohl ich 30 Leute hatte, also gar nicht meine Rolle wahrgenommen. Und das dann auf Deutschland zu übertragen, weil ich meine, gut, heute kräht es jeder von jedem Baum runter, Fachkraftmanager und Unternehmer, aber damals 2003, als ich drauf gestoßen bin, kannte das keine Sau. Und das wirklich zu übertragen war wichtig. Und dann bei so Themen wie Strategie, da bin ich eigentlich eher über Deutsche, also wie EKS, Wolfgang Mewes und so weiter gekommen, weil das war schon irgendwie aufs Deutsche angepasst. Jetzt so eine, ich sag mal, fokussierte Strategie gibt es natürlich auch im Amerikanischen, aber das muss man halt immer erstmal transferieren und das ist echt, echt aufwendig.
Und was die Amerikaner schon auch echt gut können, ist, komplexe Themen in eine Pragmatik zu bringen. Mhm. Ich meine, als Beispiel, Soziokratie wurde eigentlich in Deutschland entwickelt, aber es war so komplex, dass es niemand verstanden hat. Dann haben es die Amerikaner, haben daraus irgendwie eine Vereinfachung gemacht, haben das jetzt Holokratie genannt. Mhm. Und jetzt ist es plötzlich zugänglich. Ja. Und das finde ich, dafür schätze ich die Amerikaner oder diesen Tatkraftengeist, Sachen auf ein Komplexitätsmaß zu reduzieren, was eigentlich dann umsetzbar ist. Mhm. Wo wir uns vielleicht manchmal schwer tun oder wo ich mich teilweise auch schwer tue, weil ich dann vielleicht Sachen zu sehr durchdenke oder einen Anspruch habe an eine Qualität. Und da, das hilft mir da.
Ja, spannend, weil das geht mir teilweise auch so. Ich meine, es gibt die Kehrseite, man liest irgendein amerikanisches Buch und dann denke ich mir irgendwie, was weiß ich, bei Start With Why, warum soll ich das Buch eigentlich noch lesen? Im Titel steht doch schon alles drin.
Ja, genau. Und,
ja, oder The One Thing, denke ich mir, okay, alles klar, ich habe es verstanden, ich brauche den Rest des Buches nicht. Oder Miracle Morning, okay, Morgenritual haben wir auch schon mal gehört. Was kommt jetzt noch? Also das habe ich oft die Schwierigkeit bei den Amerikanern, aber es ist halt viel einfacher reproduzierbar, wie du sagst.
Ja.
Und dann passiert halt, weiß ich nicht, die Italiener, die haben die viel geileren und besseren Cafés und Starbucks macht ein weltweites Business draus. Das ist dann der Unterschied.
Ja, klar, richtig, genau. Ja. Und gerade bei den Übersetzungen, ich bin da irgendwo auch so eine Art, ich liebe Semantik. Und ich liebe es, Wörter zu schmecken, zu fühlen, wahrzunehmen und dann zu gucken, was meint's eigentlich und was ist das richtige Wort auf der anderen Seite. Und gerade bei Start With Why macht es mir auch immer wieder Freude, die Menschen mir eher zu ermutigen, das Why nicht mit Warum, sondern Wofür zu übersetzen.
Oder wozu, genau.
Ja. Einfach um diese kleinen Feinheiten. Bei Bernd Harnisch gibt es auch so ein Thema rund um das Thema, er redet von Brand Promise als ein wichtiges Element in der Strategie. Und das ist für uns auch sehr stark, sehr wichtig, das herauszustellen. Jetzt ist die Frage, was ist Brand Promise? Wenn ich Brand Promise übersetze mit Markenversprechen, provoziere ich sofort Gedanken, die eher Richtung Schleife, Richtung Geschenkpapier gehen, also Marketing, Verpackung. Ja. Nur, wenn ich dann die Primärliteratur stärker anschaue, merke ich, nee, Brand Promise ist eigentlich besser übersetzt mit Nutzenversprechen. Mhm. Und dann provoziere ich ganz andere Gedanken. Und das ist so, wo mein starkes Interesse hingeht.
Halte ich auch für immens wichtig. Jetzt sind wir schon mitten reingesprungen. Ich gehe trotzdem noch mal einen Schritt zurück. Du hast 2011 dann auch ScaleUp gegründet. Mhm. Ihr habt dort vier Bereiche, die ihr unterscheidet. Mhm. People, Strategy, Execution und Cash. Ja. Magst du dazu vielleicht noch mal was sagen? Weil es geht ja darum, wirklich das Unternehmen zum Wachsen zu bringen. Und das sind die vier Hauptbereiche, die ihr identifiziert habt, wo ihr unterstützt habt. Weil es gibt ja sicher einige, die es ja auch nicht kennen, dass da noch mal eine Grundlage gelegt wird.
Letztendlich, wie isst man Elefanten? Schicht für Schicht oder Stück für Stück. Als Unternehmer habe ich ja oft die Problematik, dass ich so eine Vielfalt an Entscheidungen, an Handlungsspielräumen, Handlungsfeldern habe, dass teilweise es schwierig ist, einen Fokus zu finden, the one thing. Und deshalb sagen wir, lass uns doch mal all die unternehmerischen Entscheidungen, die ich fällen muss, in vier Handlungsfelder einteilen. People, Strategy, Execution, Cash. Und um die vier Handlungsfelder näher zu bringen, haben wir eher auch kontrollierende Fragen entwickelt. Mhm. Indem wir sagen, um rauszubekommen, ob im Bereich People alles funktioniert, stell dir doch einfach die Frage, würdest du jeden mit Enthusiasmus erneut einstellen? Wenn ich die Frage, liebe Zuhörer, tut mir leid, wenn ihr jetzt gerade zuckt und denkt so, hey Nikolai, hast du keine andere Frage? Mhm. Aber wenn ich die Frage, würde ich jeden mit Enthusiasmus nicht mit positiv beantworten kann, dann weiß ich, im Bereich People muss ich Sachen tun, ich muss danken. Mhm. Entweder ist die Art und Weise, wie ich Stellen konzipiere und denke, bevor ich sie ausschreibe, ungünstig. Vielleicht ist die Art und Weise, wo ich Leute suche, ungünstig. Vielleicht ist die Art und Weise, wie ich interviewe, ungünstig. Weil wenn ich nach 2 Monaten sage, oh, was für eine Pfeife, dann habe ich ja die falsche Frage gestellt. Mhm. Vielleicht ist die Art und Weise, wie ich das Onboarding mache, die Anlernung mache, oder vielleicht ist die Art und Weise, wie ich führe, ungünstig. Das heißt, aus dieser Frage kann ich im Bereich People einen Haufen eigentlich Handlungsimpulse ableiten. Und was für uns wichtig ist bei ScaleUp, ist vor allem, oder was mir persönlich wichtig war, ist, Menschen niederschwellig, es möglichst einfach praxisnah in die Veränderung reinzuführen. Und deshalb haben wir all diese Ziele, zum Beispiel die Frage richtig positiv zu beantworten, mit Werkzeugen unterlegt, indem wir sagen, hey, nimm doch das Werkzeug für den Bereich. Nimm dieses Werkzeug für jeden Bereich. Und dann ist es sowas eigentlich wie ein Basiswerkzeugset, eigentlich wie ein Betriebssystem, dass ich mal mein Unternehmen grundsätzlich mal auf die Basis bekomme, irgendwo jetzt mal 40, 50, 60, 70, 100 Leute weiterentwickeln zu können. Ja. Das mache ich People. Strategy, haben wir auch eine kontrollierende Frage. Und zwar, kann jeder deine Unternehmensstrategie in einem einfachen Satz wiedergeben? Weil, was heißt denn skalieren? Für mich heißt skalieren, oder für uns heißt skalieren, das systematische Aufbauen einer Organisation, die funktioniert, wenn du nicht da bist. Mhm. Und wir Unternehmer sind kreativ, wir sind super gut darin, tolle Ideen zu haben, aber wir sind, glaube ich, oft schlecht darin, die Ideen zu kommunizieren. Und deshalb ist eigentlich die Kernfrage, ob ich eine gute Strategie habe, nicht, ob ich sie habe, sondern ob ich sie auch gut kommunizieren kann. Weil wenn ich nicht da bin, muss jeder in der Organisation verstehen, worum geht's denn. Bei Execution ist dann die kontrollierende Frage, laufen alle Prozesse ohne Drama? Oder gibt es immer sowas, was, irgendwie eine Lieferung im Marktplatz? Ich wusste ich gar nicht, warum hat mir niemand Bescheid gesagt? Das heißt, Drama heißt immer, dass in der Abwicklung eigentlich Menschen andere Taten aneinander vorbei priorisieren. Du denkst, das sei wichtig, machst eher die Sachen, ich denke, das ist wichtig, mache jene. Das heißt, wir sind nicht abgestimmt und dann kommt Drama. Und meistens ist es so, sobald es Drama gibt, ist es eigentlich ein Hinweis für eine Checkliste. Weil Drama heißt, dass irgendein Datensatz irgendwo in der Wertschöpfungskette nicht vorher abgefragt wurde. Und Cash ist dann die Frage, habe ich genügend Liquidität aus der Innenfinanzierung, um mein Wachstum zu finanzieren oder zu befeuern? Und für uns ist der erste Schritt erstmal diese vier Handlungsfelder zu verstehen, so dass ich als Unternehmer jetzt sagen kann, okay, aus der aktuellen Perspektive mit Blick auf mein Unternehmen, wo ist denn jetzt gerade der Engpass? Und ich kann also mich langsam dem Engpass über die Fragen nähern. Und idealerweise, weil wir eben meistens anfangen, wenn Organisationen so 10, 20 Mitarbeiter haben und dann weitergehen, idealerweise macht man diesen Prozess auch im Kollektiv. Dass eben nicht ich als Unternehmer sage, Kollegen, das ist das Ding, das macht ihr jetzt, sondern eher, dass wir gemeinsam denken. Und damit wir gemeinsam denken, ist es für mich dann wiederum sehr wichtig, dass wir eine gleiche Sprache haben, uns auf die gleichen Bezugspunkte beziehen. Dass wir eben auch Strategie als Prozess denken und nicht als Ergebnis, das beim Chef rauskommt.
Ich glaube, das ist eh veraltet, Strategie als ein Ergebnis zu denken, weil ich meine, die Welt verändert sich so schnell, also muss ich die Strategie auch einigermaßen schnell anpassen. Und wenn ich das einmal als Ergebnis denke, okay, was passiert denn in 1-2 Jahren?
Ja, genau, richtig. Und ich glaube, das Denken ist, ich würde sagen, noch nicht ganz so sehr verbreitet, wie wir es gerne annehmen. Ich glaube, jeder weiß es, nur viele von uns, auch Unternehmer, wir hätten dann schon gern den Anspruch, dass wenn ich einmal, dass ich eine Orientierung habe, dass ich jetzt mal weiß, wo geht's denn 2 Jahre hin? Und wenn wir dann sagen, hey, die Welt ist VUCA, volatil, ungewiss, komplex, ambivalent, Strategie ist ein Prozess, es ist permanent im Wandel, das ist für viele Menschen auch verunsichert.
Absolut, also ich glaube, es braucht schon eine Basis, um diese Unsicherheit auch wieder wegzunehmen. Bei uns ist mittlerweile so, wir haben diese Basis in einer Kultur gefunden. Das heißt, wir haben uns sehr stark auf die Kultur konzentriert. Wie arbeiten wir miteinander zusammen? Und das entwickelt sich zwar weiter, ist aber relativ stabil, wohingegen die Strategie durchaus häufiger mal angepasst wird. Das heißt, früher, glaube ich, war Kultur gar nicht auf dem Schirm von vielen und Strategie war der Schwerpunkt. Heute wird die Strategie so schnell geändert, dass sie einen anderen Schwerpunkt braucht.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Und die Herausforderung für viele von uns ist ja auch, dass wir uns mehr und mehr in eine Welt bewegen, die nicht mehr normativ ist. Das heißt, wo man nicht mehr sagen kann, das ist richtig, das ist falsch, das ist oben, unten. Und du kennst das bestimmt, egal was du geschrieben hast, was ich geschrieben habe, es gibt Bestätigungen im Internet, dass wir beide falsch liegen. Das heißt, es gibt kein richtig-falsch mehr. Was heißt wiederum im Umkehrschluss für mich als Entscheidungswilligen oder als Lernenden, muss ich irgendwo selber entscheiden, in welche Richtung, welche Konstruktion will ich denn sehen?
Ja. Ich glaube, das ist auch immer eine Frage, was ist die aktuelle Situation jetzt beim Unternehmer? Also jetzt mal angenommen, da kommt jemand mit, ich sag mal, 20, 30 Mitarbeitern, das Unternehmen läuft, er ist voll happy da drin und will jetzt wachsen. Ich glaube, dann könnt ihr enorm helfen an der Stelle mit diesen ganzen Tools. Und bei uns ist es teilweise so, da kommen Leute, die Firma funktioniert nicht, die sind selbst unglücklich da drin, haben keine Ahnung, was überhaupt los ist. Und dann muss ich erstmal auf mich als Unternehmer gucken und mich dort einsortieren. An der Stelle zu sagen, jetzt wachs erstmal, ist wahrscheinlich die falsche Antwort, weil dann hat er eher, wenn er doppelt so viele Leute hat, würde ich mal sagen, 4-mal so viele Probleme wie vorher. Das hilft ja nicht weiter. Ja. Also da muss ich erstmal vorne dran aufräumen. Und von daher glaube ich, ist für jede Situation mal eure Lösung, mal unsere Lösung irgendwie das Richtige und mal eine Kombination aus beiden.
Ja, absolut. Und ich sehe das ja auch durchaus, dass viele Leute, die bei uns sind, die auch bei euch sind. Ja, das heißt, ich glaube, wir sind, wenn ich das richtig verstanden habe, was wir nicht machen, ist die Begleitung des Unternehmers als Individuum, weil wir uns viel mehr mit den Beziehungsgeflechten beschäftigen. Ja. Weil die Komplexität kommt ja, wenn ich irgendwie 10, 12 Leute kriege ich noch alleine gehandelt. Ab 20, da fallen schon hier und mal ein paar Gläser hinten runter. Und wenn ich an der Stelle nicht die richtige Infrastruktur setze, aber auch im Kopf umdenke, weil bis 10, 20 kann ich mich noch mit dem Produkt identifizieren. Ich bin das Produkt als Unternehmer. Aber ab 20 muss ich verstehen, nee, ich muss jetzt eine neue Rolle einnehmen, sondern ich muss gucken, dass ich eine Wertschöpfungskette kreiere, dass ich verschiedene Abteilungen aufbaue.
Das heißt, ihr arbeitet auch direkt mit den Teams in den Unternehmen?
Ja, absolut, sehr hands-on, absolut, richtig. Wir begleiten die im täglichen Doing. Und ich würde auch sagen, es geht nicht nur um starkes Wachstum bei uns, sondern vielleicht um einen Wachstumswunsch. Mhm. Und es kann durchaus sein, dass wir in Situationen sind, 20, 30, 40 Leute, wo das Unternehmen vielleicht stagniert und durch das Einführen der strukturellen Methoden und Techniken wir bereits die Basis legen können für danach eine Entwicklung. Allerdings ist es eher so, ja, wie gesagt, so eine Art Betriebssystem, wie so ein SAP für Unternehmer. Also, oder ich hoffe, das ist positiv belegt.
Ja.
So in die Richtung.
Ich glaube, das ist auch ganz, ganz zentral. Ab einer bestimmten Größenordnung komme ich da auch nicht mehr drum rum. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, so eure Zielgruppe ist die so, sagen wir mal so 20 bis 200 so in der Größenordnung, ja, Mitarbeiter.
Genau. Wenn wir eine gaussische Verteilung anschauen, 20 bis 200 oder 20 bis 300, 400 ist unser Sweet Spot. Mhm. Wir haben einige, die gehen auch bis dann 1000, 2000. Ja. Andere, die fangen dann vielleicht so bei auch 10, 20 an. Aber die gaussische Verteilung, der Elefantenteil, ist genau diese Zielgruppe.
Ja. Das heißt, wir sind ein Stück kleiner. Wir sind eher so, ich sag mal, zwischen 3 bis 50 Mitarbeiter sind etwa 75% unserer, ja, Kunden. Dann nochmal 13% drüber, 12%, mhm, 0 bis 3. Mhm. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt von außen drauf gucken würde, in einer Reihenfolge, wenn der Unternehmer mit sich selber nicht klar ist, dann braucht er auch nicht anfangen zu wachsen. Also es macht ja auch Sinn, irgendwie damit etwas Kleineren anzufangen.
Ja, und was mich auch immer sehr erfreut ist, weil ich eben in Anführungsstrichen recht viele Teams habe, die ich begleite, die vorher bei dir waren, eben auch zu sehen, dass sie mit einer anderen geistigen Reife da sind, dass die auch als Unternehmer reflektionsfähig sind. Und dass es mir so aufgefallen ist, aus dem Unternehmer-Coaching-Kontext, das, was mir am stärksten auffällt, dass die Leute reflektionsfähig sind, über sich selbst nachdenken können, ja, sich selbst in Frage stellen können. Ja. Und das ist für mich
super hilfreich, eigentlich, ja.
Ein Grund, mit dem kann man echt gut weiterarbeiten.
Also ich glaube ehrlicherweise, heute ein Unternehmen zu führen ohne Selbstreflexionsfähigkeit, das ist sehr schwer. Also es mag vielleicht in Teilbereichen noch gehen, aber es ist saumäßig schwer.
Klar, die Selbstreflexion erfolgt dann nämlich meistens über den Markt.
Genau.
Und das ist dann letal. Ja. Kann dann ruckzuck tödlich werden.
Mhm. Ja. Definitiv. Jetzt bist du ja lange Zeit Unternehmer, hast unterschiedliche Dinge gemacht. Jetzt hast du vorher auch gesagt, bei deiner Insolvenz, da hast du was Wichtiges gelernt. Aber was waren so deine wichtigsten 2, 3 Learnings, die du als Unternehmer für dich mitgenommen hast?
Ich würde sagen, eins der wichtigsten Learnings geht eher so in die Richtung der Learnings, die ich in den letzten 3 Jahren lernen durfte. Und das ist, ich beschäftige mich schon sehr lange mit Persönlichkeitsentwicklung, meinte auch durchaus an mir gearbeitet zu haben. Und als es dann darum ging, die Firma ScaleUp auf das nächste Niveau zu bringen und es auch darum ging, zu erkennen, dass an der jetzigen Phase mein Wirken nicht mehr das Richtige und das Effektive ist und es an der Reihe steht, dass ich eigentlich vielleicht zurücktreten könnte als Geschäftsführer und als Gründer, als Geschäftsführer. Ein wichtigstes Learning war für mich eigentlich zu erkennen, dass es ein längerer Prozess war für mich selber, eine Identität aufzubauen, wo ich nicht meine Identität ableite von dem Fakt, dass ich eben Geschäftsführer bin. Und es hat mich schon eher so kalt erwischt, weil ich dachte so, hey, bin doch irgendwie schon in Anführungsstrichen weit. Und dann zu merken, dass ich da eher Ängste plötzlich hatte. Ich habe Ängste in mir wahrgenommen, habe mich gefragt, so, ja, was mache ich denn dann noch, wenn ich nicht mehr Geschäftsführer bin? Wer bin ich denn dann? Was mache ich denn dann in den Meetings, wenn ich nicht mehr Geschäftsführer bin? Und das hatte mich schon sehr, sehr tief beschäftigt und mich gleichzeitig aber auch in Prozess gebracht, mehr darüber nachzudenken, braucht es das eigentlich noch, dass ich meinen Selbstwert aus meinen Rollen im Außen ableite? Oder ist eigentlich nicht der Fakt, dass ich meinen Selbstwert in den Rollen im Außen noch stützen kann, eine Art von Placebo, die mich davor schützt oder bewahrt, mal wirklich tief in mich reinzuschauen. Und das hatte dann schon noch auch einen Prozess getriggert bei mir, wo ich mich tiefer mit meinen Schatten beschäftigt habe, mich tiefer mit den Themen beschäftigt habe, was macht mich eigentlich aus und was hindert mich daran, mich selbst einfach gut zu finden. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch jetzt, aber mich dieser Frage zu öffnen, hat aber dann dazu geführt, dass ich mit einer Leichtigkeit plötzlich meine Geschäftsleitung loslassen konnte, aber dass ich auch eine Leichtigkeit hinterlassen habe in der Organisation. Und die Leute wissen, ja, ich habe Raum gegeben und ich habe den Leuten auch und den Kollegen gesagt, hey, ich bin echt neugierig zu sehen, in Anführungsstrichen, welche Lücke ich hinterlasse, aber nicht im Sinne von, hey, werdet sehen, ich habe eine Lücke, sondern eher mit der Neugier zu schauen, wer füllt die Lücke? Weil ich lasse ja Raum, der mir gefüllt werden will, und dann zu gucken, was passiert da. Das war für mich eines der schönsten Gefühle auch, weil ich in einem Wohlwollen mich einer neuen Rolle widmen konnte, wo ich Raum hatte, wirklich zu verstehen, was heißt es eigentlich, für die Kultur zu stehen. Mhm. Weil ich vorher mehr dachte, ich stehe für das Erreichen von Zielen.
Mhm. Spannender Wechsel.
Ja. Und
das führt ja auch zum komplett anderen Denken, weil beim Ziele erreichen, okay, da hast du ein Ziel, dann hast du irgendwelche Maßnahmen, um das Ziel zu erreichen, KPIs, Projekte und so weiter, so diesen eher rationalen Anteil, und plötzlich kommt es zu einer ganz anderen Perspektive, wenn ich anfange, über Kultur nachzudenken, ich bin ganz anders und näher an den Menschen dran, mhm. Und loszulassen hat hier innen,
ist, ja. Ich glaube, bei Scale-Up ist Kultur enorm wichtig. Das heißt, wir fangen sehr, sehr früh an, auch dafür zu werben, warum Kultur so wichtig ist, warum Kultur eben auch betriebswirtschaftlich extrem wichtig ist, um die Leute damit zu verbinden, wie wichtig es ist, einen klaren Purpose zu haben, ein Anliegen zu haben, warum es wichtig ist, Prinzipien und Einstellungen klar zu haben. Für mich ist es eher das Thema, kognitiv, intellektuell habe ich das auch verstanden und ich verstehe es, warum es betriebswirtschaftlich so wichtig ist. Nur es nochmal zu durchleben und diese Theorie oder diese Praxis nochmal zu erleben und dann aus einer anderen Haltung eigentlich mit Leben zu füllen, das ist, glaube ich, das andere. Ich glaube, ich habe jetzt einen anderen Zugang. Nicht, dass der vorige Zugang schlecht war, der war genau richtig für die Phase der Organisation. Ja. Und ich finde es super, wenn die Leute auch mit dem Kulturverständnis, das jedem einfach ermöglicht ist, die Kultur in die Organisation reinzubringen. Aber so wie du in deinem Buch zum Beispiel über den Schwarzgutunternehmer sprichst, ich kann jetzt erst wirklich körperlich nachvollziehen, was heißt das, wirklich für die Kultur zu stehen? Und provokant gesagt, there's no free lunch, es gibt nichts umsonst im Leben. Ich muss halt auch einen Tod sterben, um dahin zu kommen. Und der Tod ist irgendwo zu sehen, wo leite ich mein Selbst aus Rollen ab oder wo pamper ich mich mit Rollen, die ich einnehme, mit Attributen. Ich bin Geschäftsführer, ich bin dies, ich bin jenes, ich bin Vereinsvorsitzender, ich bin hier auch der Beste und da auch noch. Hinzugehen und sich zu fragen, wer bin ich eigentlich, wenn ich in mich schaue? Und dann aus einer anderen Kraft heraus zu wirken. Und das ist ja wie ein, ja, das ist ja, fällt mir gerade auf, ich bin ein Sprechdenker. Das ist ja der Moment, dieses Verändern der Haltung, was dann auch zu einer Verzehnfachung der Effektivität führt.
Absolut. Kann ich voll unterschreiben.
Und erst, wenn ich durch dieses Nadelöhr durchgegangen bin, verstehe ich das.
Absolut. Kann ich voll unterschreiben. Ich glaube, das ist, als Unternehmer hat man das ja nicht nur einmal, du hast jetzt eine Phase bei dir beschrieben, sondern mehrfach. Wenn ich so den klassischen Unternehmer, der jetzt, was weiß ich, ein Programmierer, der Gründer, der ist erstmal Fachkraft, der muss ja erstmal Unternehmer werden, der muss erstmal seine Firma organisieren, plötzlich muss er ganz anders denken und auf einmal hat er das Problem vor als Programmierer, der war natürlich ein guter Programmierer, er hat sich super gut gefühlt, da kamen seine Erfolgserlebnisse raus, der war stolz auf das Zeugs und das darf er auf einmal nicht mehr machen oder hat nicht mehr so viel Zeit, das zu machen. Das führt ja echt zu dem einen oder anderen Selbstzweifel und wirklich den Umbau der Persönlichkeit. Und ich glaube, das passiert mehrfach auf dieser Unternehmerreise. Ja. Die Geschichte, die du gerade erzählt hast, ich glaube, das ist total wichtig. Und Wahrscheinlich kommt noch mal ein Schritt hinten dran, wenn man dann irgendwie komplett rausgeht und komplett loslässt, wo man noch mal, in meinem Augenblick, auch wenn du nicht Geschäftsführer bist, bist du ja schon noch mit Scale-Up identifiziert, zumindest von außen, vielleicht innen nicht mehr, aber von außen. Ja. Mhm. Und auch da wird irgendwann der Punkt kommen, wo du es nicht mehr bist, genauso bei mir irgendwann. Und auch das wird wieder einen Entwicklungsprozess mit sich bringen. Und ich glaube, das ist für viele Unternehmer wahrscheinlich der schwerste, der da noch kommt.
Ja, vielleicht. Werden wir sehen.
Werden wir sehen, ja.
Aktuell wäre meine Hypothese, dass dieser letzte Schritt für mich, dass das schon ein großes Nadelöhr ist. Weil ich glaube, während du sprichst, habe ich so in mir das Bild, Fachkraft, Unternehmer, Führungskraft, dass es ja eher auch so eine Art von Spirale ist. Das heißt, dass ich durchaus auch noch in meiner Geschäftsführungstätigkeit zwar in der Führung bin, aber ich würde sagen, noch nicht in dem Paradigmenwechsel, wie ich gerade meine, erlebt zu haben. Und ich glaube, dass es eben immer wieder neue Schleifen gibt, wo ich andere Aspekte über mich selber kennenlerne. Und bisher von all dem, was ich erlebt habe, und ich habe schon mehrere Unternehmen auch gegründet, war zufälligerweise der jetzt schon der intensivste, aber auch der schwerste und der gnadenvollste. Oder ich meine, also ich, was ich in den letzten 2 Jahren erleben durfte, in mir, wie ich jetzt dastehe im Vergleich zu so vor 2 Jahren, mir zu erlauben, mich wirklich zu hinterfragen in den Grundfesten, das ist schon kolossal, die Freiheit, die danach kommt.
Ja, die strahlst du auch aus, wenn ich dir das so sagen darf.
Danke.
So, jetzt könnten wir wahrscheinlich noch, so wie ich das gerade spüre, stundenlang reden. Aber wahrscheinlich will nicht jeder stundenlang zuhören. Das heißt, wir sind relativ dicht am Ende. Wenn du jetzt den zuhörenden, zuschauenden Unternehmern noch eine Botschaft mitgeben solltest, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, die dir extrem wichtig ist, welche wäre das?
Ein dynamisches Unternehmen zu entwickeln, sprich irgendwo zu skalieren, irgendwo mal 10, 20, 30, 50% Wachstumsraten anzustreben. Skalieren ist keine Kunst, es ist ein Handwerk. Und das ist für mich ganz wichtig, weil wir oft denken, ja, ich muss irgendwie ein wundervoller Unternehmer sein, ein mirakulöser Unternehmer sein oder ich muss irgendwie ein spezieller Mensch sein. Nee, ich bin schon der Überzeugung, mit den richtigen Werkzeugen in Anführungsstrichen kann das jeder. Und jeder kann sich auf den Weg machen. Und das ist mir deshalb wichtig, weil für mich die Selbstwirksamkeit der Menschen wichtig ist. Weil skalieren ist keine Kunst, sondern ein Handwerk, ist für mich eins der Worte, die ich immer nutze, ist für mich aber auch stellvertretend dafür, jeder Mensch kann selbst wirksam werden. Und genau, vieles steht in unseren Büchern oder bin ja auch nahbar, kontaktierbar.
Ich glaube, das war ein richtig gutes Schlusswort, tatsächlich diese Selbstwirksamkeit sich auch zu schaffen. Und ich danke dir, dass du hier warst. Und ich glaube, das war eine spannende Folge. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen. Und ansonsten, wir werden einen Link zu dir natürlich unter das Video machen. Wo ihr mich findet, wisst ihr auch. Also von daher, wer irgendwie Interesse hat, einfach melden und dann unterstützen wir an der Stelle jeder aus seiner Perspektive.
Vielen Dank. Freut mich. Danke.
Danke. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgurt-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.